So, hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Alle Zeit der Welt. Heute wieder in der Premium-Aufstellung Jojo Jonas und ich bin auch dabei. Ja, Jojo, du hast mal wieder was Schönes vorbereitet, habe ich gesehen. Hast uns gerade auch das Skript geschickt. Zeig doch mal den Leuten, worum es heute gehen soll.
Ja, heute geht es um die Lebensreformbewegung im engeren Sinne und die Jugendbewegung also die Lebensreformbewegung im weiteren Sinne und die Jugendbewegung im Spezifischen. Das ist tatsächlich ein Input, den wir von Lea vom Waldorfsalat bekommen haben, die mir eine Mail geschickt hat und gemeint hat, sie ist da bei ihren Anthroposophie-Recherchen drauf gestoßen und hat mir auch einen tollen Sammelband mit Artikeln dazu geschickt. Und das hat vor einigen Monaten den Anstoß gegeben, dass ich mich ein bisschen detaillierter nochmal mit Reform, Lebensreform und Jugendbewegung beschäftigt hatte, Wandervögeln und so. Weil die Lebensreform, für alle, die das nicht sagt, die Reformhäuser kennt man vielleicht, die da auch drauf zurückgehen, aber das sind quasi die deutschen Proto-Hippies, beziehungsweise die europäischen Proto-Hippies im 19. Jahrhundert, ab 1850 ungefähr. Und wir steigen mit einem Zitat ein zur ersten deutschen Obstbaukolonie mit dem Namen Eden von 1893. Die haben da eine Werbung geschaltet in einer Zeitschrift und Jonas, liest ihr uns doch mal vor, wie ihre Obstbaukolonie Eden bewerben.
Unsere vegetarische Obstbaukolonie ist von weittragender Bedeutung. Dies kann erst so recht klar werden, wenn man dem ganzen Plane seine volle Aufmerksamkeit schenkt. Was wollen wir? Eden ist der verheißungsvolle Name unseres Unternehmens. Also ein Eden, ein Paradies wollen wir uns schaffen. Allerdings, nur nicht von heute auf morgen. Auch müssen alle, welche noch an die Möglichkeit eines Paradieses auf dieser Erde glauben, tatkräftig mithelfen. Entwickeln wir unser Programm, um Mitarbeiter zu werben. Im Paradies herrscht Friede. Lassen wir zunächst den Tiermord. Das Paradies ist ein Garten. In einen Garten wollen wir unseren Acker verwandeln. In einen Garten, der alle Sinne entzückt. Wir werden zunächst zu unserer Nahrung Wurzeln und Kräuter sowie Obst säen und pflanzen. Später Ziersträucher und Bäume sowie Blumen zu unserer Freude. In Eden herrscht Geselligkeit. Geselligkeit wollen wir auch pflegen, Geselligkeit und geistiges Leben. Zu fruchtbarer Geistestätigkeit werden uns alle Grundbedingungen schaffen. Gesundheit erworben und erhalten durch reine Nahrung, Betätigung im Freien, Pflege des Körpers mit Hilfe von Licht, Luft und Wasser, Sorgenlosigkeit als Folge unserer leicht befriedigten, geringen körperlichen Bedürfnisse.
Herrlich.
Ja, Mimi, wärst du da hingezogen? Sprich ich das an, die Werbung?
Im ersten Moment auf jeden Fall schon. Also 1893 hätte ich mir das schwer vorstellen können, wie es da wohl sein mag, in so einer Hippie-Kommune zu leben. Wahrscheinlich deutlich konservativer als in konservativen Haushalten heutzutage. Aber ja, spannend. Klingt erstmal vielversprechend, als würden dort alle Wünsche in Erfüllung gehen.
Es geht um friedliches Zusammenlegen, es geht um Vegetarismus und darum, eine neue Form von, ja, Gesellschaft zu etablieren hier. Wie gesagt, die Eden-Gartenkolonie war die erste Landkommune Deutschlands und war das Vorbild von vielen Landkommunen, die sich dann als daran orientiert haben und sich dann später auch in Folge der vegetarischen Obstbausiedlung Eden gegründet haben. Die Landkommune Eden wurde 1893 von 18 Anhängern der Lebensreformbewegung in der Nähe von Berlin-Oranienburg gegründet. Also bis 22 Jahre nach Reichsgründung des Deutschen Kaiserreichs, so genau in der Mitte zwischen Reichsgründung und Erstem Weltkrieg. Ganz, ganz spannend. Und das Siedlungsgelände wurde in Heimstätten aufgeteilt und zunächst ausschließlich an Vegetarier vergeben, was ich sehr spannend finde. Das hat man ja auch aus oben ein bisschen rauslesen können, dass eben der Vegetarismus Teil der Obstkolonie war. Deswegen, da sollte nur Obst hergestellt werden aus vegetarischen Gründen. Und aus finanziellen Gründen wurde dann aber ab 1901 auch Nicht-Vegetarier aufgenommen und der Name in gemeinnützige Obstbausiedlung geändert. Die Tierschlachtung und der Verkauf von Fleisch blieb innerhalb von Eden jedoch weiterhin verboten.
Klingt trotzdem nach Markus Söders Albtraum.
Ja, tatsächlich was, wo sich heute einige Politiker, ne, drüber echauffieren könnten. 1894 hatte Eden dann 92 Mitglieder. Nach einem starken Mitgliederschwund um das Jahr 1900 stieg sie danach wieder an. 1930 gab es 230 Siedlungshäuser und rund 850 Bewohner. Die Produkte wurden an Reformhäuser, daher kommt auch die Reformhäuser, die man vielleicht am ehesten kennt, gehen auch auf die Reformbewegung zurück. Und an Naturheilanstalten und Reformhäuser wurden eben von dieser Kommune ihre Produkte verkauft.
Spannend, ich wusste auch nicht, dass die Reformhäuser tatsächlich daher kommen.
1916, also mitten im Ersten Weltkrieg, ja, wurde dann erklärt, dass zum Siedeln im Sinne der Siedlung ein deutsch-völkische Gesinnung Voraussetzung sei, zu welcher wiederum nur deutsches Ariertum befähige.
Ja. Oh, es hat so gut angefangen. Es hat sich so schön angehört, aber hat nicht so lange gehalten.
Deswegen ist es auch unser erstes Beispiel heute bei der Reformbewegung, weil das so ein schöner Einstieg ist in was mir immer wieder begegnet ist bei der Recherche. Tolle ursprüngliche Idee, vollkommen verständlich, im Angesicht der Enge der wilhelminischen Gesellschaft, der Kaiserzeit, die eben extrem normgebunden war. Und dass sich dann da Leute da gegen die fleischfressende, biertrinkende, kaiserliche Kultur voller Offiziere irgendwie auflehnen und sich ihren Obstbaukolonien zusammenschließen, extrem sympathisch. Ne? Aber wir sehen, dass da relativ früh oder nach wenigen Jahren bereits dass das Deutsch-Völkische da unterwandert hat und es weniger um Vegetarismus geht und stattdessen um Ariertum.
War ja klar.
1933 wurde das dann schon seit mindestens 16, 17 Jahren völkisch orientierte Eden von den Nationalsozialisten gleichgeschaltet, bestand aber weiterhin. Und auch in der DDR wurde nach 1945 unter der Marke Eden weiterhin produziert. Die Genossenschaft besteht heute noch und ist in verschiedenen Geschäftsbereichen aktiv. Erstmal spannend, dass da die erste Reform-Siedlungskolonie der Reformbewegung immer noch existiert und immer noch irgendwie durch den Zweiten Weltkrieg und die DDR sich quasi bis heute ihren Bestand gerettet hat. Das zeigt so eine gewisse Kontingenz, finde ich auch. Und tatsächlich muss ich sagen, war ich überrascht, wie viel in unserer heutigen Kultur vielleicht Reformbewegung drinsteckt. Und in wie vielen Lebensbereichen uns das eigentlich begegnet, ohne dass Reformbewegung vielleicht draufsteht auf den Gedanken. Und es ganz spannend ist, das einzuordnen, weil eben nicht alles auf die 60er Jahre und die Hippies zurückgeht, sondern eben manches, vor allem in Deutschland, auch aufs späte 19. Jahrhundert und die Reformbewegung. Und was wir an dieser ersten Modellsiedlung auf der Mikroebene auf jeden Fall schon sehen können, was wir uns später immer wieder begegnet, ist diese Ablehnung der Moderne, der kaiserlichen Gesellschaft und die Meinung, dass es sich dabei um was Unnatürliches handelt. Und ihre Idee von alternativen Lebensentwürfen mit dem Motto zurück zur Natur, was auch immer da das idealisierte Naturbild eben ist, ne, hat immer diesen Anspruch, dass sie etwas Natürliches wiederherstellen. Und das wird erst notwendig durch die Moderne oder durch die industrielle Revolution, dass dieses Gefühl aufkommt, man müsste zurück zur Natur ganz dringend, ganz schnell und möglichst radikal. Denn um 1900 spätestens war Deutschland oder mit dabei bei der Industrialisierung und es gab bahnbrechende technische Fortschritte in allen möglichen Bereichen in Europa und wenn wir uns Pasteur und Koch anschauen und die ersten Impfstoffe und was da in der Medizin passiert ist, was da industriell auf einmal alles an Maschinen erfunden wird um 1900, da beginnen wir diesen wirklichen Sprung in die Moderne. Jetzt geht's richtig los. Jetzt ist das Grammophon am Start bald. Jetzt sind die Fotoapparate da. Wie alles, was uns heute so vertraut ist und Medien auch ausmachen und so, wird zu diesem Zeitpunkt der Grundstein gelegt. Ihr kennt Max Weber, oder? So diesen Historiker und Mitbegründer der Soziologie als Fach überhaupt. Zudem müssen wir irgendwann mal noch was vielleicht selber machen. Der hat sehr spannende Theorien über die Menschen entwickelt, die vielleicht nicht mehr ganz so haltbar sind, aber die Methode von ihm ist auf jeden Fall er hat die Typenbildung in die Sozialwissenschaften gebracht. Also die Idee, dass du in der Geschichte gewisse Typologien einführst und die dann anwendest auf Realgeschichte. Also der Typ des charismatischen Herrschers zum Beispiel. Herr Weber hat sich viel mit so Herrschaftslegitimierung über die Zeit hinweg beschäftigt zum Beispiel. Der war damals noch ganz jung, der kam aus Heidelberg, Max Weber. und hat zum Jahresende 1889 in sein Tagebuch geschrieben, er könne sich dem Eindruck nicht erwehren, er sitze, Zitat, in einem Eisenbahnzuge von großer Geschwindigkeit, wäre aber im Zweifel, ob auch die nächste Weiche richtig gestellt werden würde. Es passt dieses Gefühl, glaube ich, was viele Leute um die Jahrhundertwende um 1900 hatten und was wir heute vielleicht ganz gut kennen, wenn wir uns AI-Technologie und die News so anschauen, dass wir den Eindruck haben, gerade überschlägt sich die technologische Entwicklung und die Gesellschaft kommt nicht nach. Und wir sitzen in einem rasend schnellen Zug und sind uns nicht ganz sicher, ob da wirklich jemand die Weichen stellt und die Kontrolle und einen Plan hat langfristig oder ob da nur kurzfristige Businessinteressen eben der Treiber des Fortschritts sind und es keine zugrunde liegenden Pläne gibt. Was
wir überhaupt noch Schienen gelegt sind in der Zukunft, genau, auf denen ein Zug fahren kann.
Genau, auf welche Klippe man da gerade zusteuert. Und so ging es den Leuten um 1900 eben auch. Das finde ich eine ganz passende und nicht zu weit hergeholte Parallele, auch wenn wir jetzt nicht im Kaiserreich leben. Ja. Und unter diesem Eindruck der extremen Geschwindigkeit und auf der anderen Seite auch der extrem repressiven Gesellschaft, die sehr ständig organisiert war noch und sehr militaristisch, entwickelt sich ein breites Spektrum an Gegenbewegungen, die das ablehnen. Also sowohl die Moderne als auch den technischen Fortschritt als auch die kaiserliche Gesellschaft als solche. Und nach etwas natürlicherem, ursprünglicherem suchen. Und da sind wir mittendrin in der Reformbewegung.
Aber es ist kein Alleinstellungsmerkmal der Reformbewegung, ne? Sondern
nein, das ist kein. Aber die Reformbewegung ist quasi ein Versuch, in alle die allgemeine Lebensführung der Menschen in der Moderne eine Alternative, eine natürliche Alternative zu schaffen. Und damit fällt quasi alles Mögliche, was um die Zeit passiert und einen alternativen Lebensstil prägt, unter dem Begriff Reformbewegung. Einfach, ne? Also, um euch das klar zu machen, wie weit das Feld gefasst ist, das geht von FKK über Vegetarismus, Licht-Sonnenbehandlungen, die Turner und so stecken damit drin, die Schrebergartenbewegung steckt damit drin, ursprünglich als Entwicklung, eben die Idee, dass man Schrebergärtenbau braucht, weil sonst die Kinder der Arbeiter sich nicht gesund entwickeln können und keinen Zugang zu genug Natur haben. Und deswegen muss man denen kleine Naturparzellen ermöglichen, damit die dann Garten haben können und so. Die Pionierzeit reicht so ein bisschen die 1850er Jahre zurück. Und das Ganze erreicht dann eben seinen Höhepunkt eigentlich 1900 dann irgendwann. Und da gehört der Jugendstil irgendwie auch mit rein als Kunstbewegung. Da gibt es Naturschutzbewegungen, die zu der Zeit aufkommen. Tierschutzbewegungen gemeinsam mit der vegetarischen Bewegung werden stark. Es gibt den ethischen Vegetarismus, der sich eben entwickelt und sagt, man sollte kein Fleisch essen, nicht weil das nicht gesund ist, sondern weil es eben schlecht ist, Tiere zu töten oder ne, so. Das sind so Ideen. Das
stand ja auch in diesem Gründungsmanifest, der
genau, stand da schon drin,
haben Tiermord genannt.
Genau, das sind Ideen, die seit den 1860ern en vogue sind und die dann da im Endeffekt in der Gartenkolonie Eden enden, münden sozusagen. Kneipp fällt damit rein unter die Naturheilbewegung. Zu der ich noch ein bisschen mehr recherchiert habe gleich. Und wir haben also die Ideen, dass Naturparks vom Staat geschützt werden müssen, ne? Also eben der Naturschutz auch. Gleichzeitig haben wir aber auch Ideen von reinem Blut und die völkische Bewegung, die eben auch eine Rückkehr zum Leben auf dem Land fordert. Wenn wir uns heute so rechte Siedlungsprojekte und vielleicht so die Anastasia-Bewegung und solche Sachen anschauen, dann sehen wir da Ideen, die in den 1880er, 1890er Jahren auch im Endeffekt das erste Mal geprägt wurden und stark wurden, eben unter diesem Eindruck der industriellen Revolution, die da in Deutschland ein bisschen versetzt und ein bisschen später losging wie in anderen europäischen Ländern. Und die dann eben sagen, wir müssen irgendwie zurück zu einem romantischen Ideal, wie wir uns die Vergangenheit vorstellen. Und es gibt dann eben ja die Ausprägung, wie gesagt, also ich würde sagen, im einen Extrem, auf der einen Seite eben so Lichtbehandlung, Sonnenbehandlung, Wasserbehandlung, Kneippbecken und die Naturheilbewegung und auf dem anderen Extrem völkische Ideen. So. Und dazwischen Naturschutz, Vegetarismus, whatever. Ja, nur der
Vegetarismus. Das ist ja auch schon bei den Archosophen davon, ne, dass sich da auch aus den Wandervögeln und eben so völkischen Bewegungen auch so okkulten prä-nationalsozialistische Ideologien und Theorien herausgebildet haben.
Da kommen wir doch noch
dazu. Rückkehr zu Natur.
Da kommen wir doch noch zu.
Genau. Das ja, super, noch. Das super.
Ich habe die Nazis nicht vergessen, keine Angst. Aber bevor wir zu den Nazis kommen, müssen wir uns den deutschen Propheten der Lebensreformbewegung anschauen. Die herausragende Person, wenn man sich diesen breiten Kuddelmuddel an verschiedenen Bewegungen anschaut. Und das war der Maler Karl Wilhelm Diefenbach. Kennt ihr Diefenbach?
Naja, man sagt mir nichts. Kennt man was von ihm?
Der Name, es gibt so ein paar Straßen, die nach ihm benannt sind mittlerweile und so. Diefenbach war Sohn von einem Maler und Zeichenlehrers und wurde 1861 geboren, zunächst am Gymnasium, und durch seinen Vater erhielt er so einen ersten künstlerischen Grundunterricht. Es war ein sehr katholisches Elternhaus, anscheinend hat er sehr früh gegen den katholischen Glauben seiner Geschwister angewidert rebelliert, und da hat sich schon so der Rebell in ihm ein bisschen angezeigt. Und dann kam er nach dem Gymnasium an die Münchner Kunstakademie und hat Kunst studiert. Und war ein sehr, sehr talentierter Künstler. Seine Gemälde in Öl haben sehr früh Beachtung und Anerkennung gefunden. Und dann kam ein Schicksalsschlag.
Also er wurde der Kunstakademie angenommen, ne?
Er wurde angenommen, genau.
Im Vergleich zu anderen Leuten. Hat mich jetzt interessiert, was bisher wäre abgelehnt worden.
Aber. Und dann hat er aber eine schwere Typhuserkrankung durchgemacht und hat eine Operation, und sein rechter Arm war von da an bis zum Ende seines Lebens verkrüppelt. Nach dieser schweren Typhuserkrankung hat er ein Erweckungserlebnis. Und wie das so ist nach einem Erweckungserlebnis, fängt er danach an zu predigen. Und da er der Meinung war, dass Naturheilmethoden sein Leben gerettet hätten bei der Typhuserkrankung, wurde er zu einem der Mitbegründer des Vegetarischen Vereins in Deutschland und zum Apostel der naturgemäßen Lebensweise, in Anführungszeichen. Um 1881 trat er aus der Kirche aus und wurde Mitglied der freireligiösen Bewegung. Auch eine ganz spannende Gruppe von Leuten, die sich da eben so, was dann später als gottgläubig, finde ich, also die einige freireligiöse Ideale vorgelebt haben, die dann später bei den Gottgläubigen wieder aufgetaucht sind, so. Am Morgen des 28. Januar 1882 erlebte Diefenbach auf dem Hohen Preißenberg im Voralpenland den Sonnenaufgang seiner Seele, seine Wandlung und Berufung zum prophetischen Reformator. Also das war sein Erweckungserlebnis, und ab da
ein schöner Sonnenaufgang
seiner Seele. Und ab da läuft er dann in Kutte und Sandalen in so einem Jesuskostüm verkleidet durch München und verkündet seine Lehre. Seine Ideen beinhalten das Leben im Einklang mit der Natur, die Ablehnung der Monogamie, die Abkehrung von jedweder Religion, die Bewegung an der frischen Luft und Ausübung der Freikörperkultur, also Nacktbaden und nacktes FKK an der Freiluft, sowie fleischlose Ernährung als Veganer. Also Vegetarier, Veganer, da sind ja ganz die Linien, glaube ich, so klar gezogen, aber ja, ich glaube, er hat eher vegane Sachen postuliert und wurde dann in München von seinen Zeitgenossen als Kohlrabi-Apostel verspottet. Sehr schöner Titel ist. Nachdem er die Polizei immer öfter seine Versammlung in München unterdrückt hatte, zog Diefenbach in einen verlassenen Steinbruch im Höllriegelskreut, und dort entstand dann eine kleine Kommune, wo ja, sich verschiedene Künstlertypen um ihn und die seine ersten Gefolgsleute dort in diesem Steinbruch gesammelt haben. Ja, also.
Illustre Runde.
Illustre Runde. Habt ihr mal Imperium gelesen von Christian Kracht?
Ja, tatsächlich. Da muss ich auch die ganze Zeit dran denken. Da geht es ja
um diesen Kokosapostel. Das basiert eben tatsächlich auch auf der Biografie von einem Menschen, der um 1900 so Vegetarismus-Pamphlete in Nürnberg veröffentlicht hatte und dann in die Kolonien tatsächlich gereist ist. Also das ist ein Roman auf der Basis von einem Reformbewegungsanhänger, der dann eben verrückt wird. Sehr lesenswertes Buch, finde ich. Ich finde sowieso Christian Kracht einen sehr guten Autor, den man unbedingt lesen sollte. Aber ja, also Imperium behandelt da literarisch die Reformbewegung in den Kolonien. Und einer der Schüler von Diefenbach war der Maler Gustav Gräser, der dann um 1900 aus der Kommune in Höllriegelskreuth auszog und zum Mitbegründer und inspirierenden Wegbereiter der Gemeinschaft Monte Verita bei Ascona in der Schweiz wurde. Der Monte Verita war diese Schweizer Urkommune, die ganz viele Künstler aus ganz Europa angezogen hat während des Ersten Weltkriegs, dann auch Kriegsdienstverweigerer aus Deutschland und Frankreich. Und da gibt es, wenn ihr euch die Wikipedia-Seite anschaut, super Bilder von einem ehemaligen Konsul, der nackt auf dem Acker steht und barfuß mit dem Spaten das Feld umgräbt, um einen Eindruck von Monte Verita zu bekommen. Und Monte Verita ist halt Keimzelle der intellektuellen Gegenbewegung in Europa zu der Zeit, aber eben sehr intellektuell und nicht zwingend jetzt die breite Masse irgendwie widerspiegeln. Gustav Gräser, der Mitbegründer von Monte Verita, hatte riesen Einfluss auf die deutsche Jugendbewegung und war auch Vorbild für Schriftsteller wie Hermann Hesse oder Gerhard Hauptmann und war anscheinend das Vorbild für die Figur des autoritativen Lehrers in den Romanen von Hesse. Das quasi in verschiedenen, in verschiedenen Büchern von Hesse, das sich immer wieder auf Gräser bezieht und Gräser als Prototyp des Vorbildlehrertypuses für ihn auftritt. So. Und während sich da eben in der Schweiz vor allem Anarchisten, Künstler und Intellektuelle getroffen haben, war der öffentliche Diskurs in Deutschland, an dem natürlich auch die Leute der Reformbewegung teilhatten oder in dem sie sich irgendwie in diesem Spektrum bewegt haben, sehr martialisch, wenn man sich das heute so rückwirkend anschaut. Also da geht es um die Abwehr von Krankheiten, Zweckstärkung der Nation und der Volkskraft, so ganz viel nationalistische Propaganda und diese Idee, dass eben nur so ein gesundes Volk ökonomisch und politisch erfolgreich sein könnte, das alles liegt eigentlich schon, das sind keine Sachen, die Nazis dann später erfinden, sondern wenn wir in die Zeitungen der Zeit schauen, vor allem eben aus dem Zentrum und rechten Lager, finden wir diese Ideen da schon. Dass eben viel von Reinheit und Natürlichkeit geredet wird und es da ja eben Konzepte aus der Biologie sehr unüberlegt auf die Soziologie oder auf die Politik übertragen werden. Und in dem Kontext, weil es eben auch bei der Reformbewegung die ganze Zeit um Reinheit und Natürlichkeit geht, fand ich es spannend, mir die Naturheilkunde mal bisschen genauer anzuschauen, weil die ja so einer der Aspekte ist, die uns heute in Deutschland, denke ich, mit noch am vertrautesten ist, oder? Diese Reformhausbewegung und so Naturheilkunde-Sachen. Und wie alles gefühlt geht die Naturheilkunde-Bewegung so im Großen und Ganzen auf Jean-Jacques Rousseau zurück. Der begann quasi seinen Erziehungsroman Emile über die Erziehung von 1762 mit dem Satz: Alles, was aus den Händen des Schöpfers kommt, ist gut, alles entartet unter den Händen des Menschen. Und das ist so die Grundidee, die wir auch in der Naturheilkunde immer wieder sehen. Je weniger menschliches Tun da irgendwie dran steckt, desto besser sei das, desto hochwertiger. Also da gibt es eine Idee konstruiert von der, es gibt was Natürliches auf der einen Seite, das hat Gott geschaffen, und dann gibt es alles, was der Mensch schafft, auf der anderen Seite, und das ist irgendwie schlecht. Dieses Naturbild würde ich natürlich grundlegend hinterfragen, und also natürlich sind auch wir Teil der Natur, und natürlich ist auch eine Atombombe im Endeffekt was Natürliches, aber da müssen wir jetzt nicht tiefer einsteigen, denke ich, in die Diskussion. Spannend fand ich, dass die ersten modernen Vertreter der Naturheilbewegung in Deutschland beide medizinische Laien und Landwirte waren. Vinzenz Briesnitz und Johann Schroth, die nach ihnen benannte Kuren selber erstellt haben, wo sie eben auf natürliche Mittel wie Wasser, Wärme und Luft und die Heilkräfte des Körpers hauptsächlich zurückgegriffen haben. Die Idee, dass der Körper über Selbstheilungskräfte verfügt, die lediglich angeregt und unterstützt werden müssen, um die Krankheit zu besiegen, ist etwas, was in der entstehenden Naturheilkunde so eine Grundüberzeugung ist zu der Zeit. Also man sollte wenig dazugeben oder tun, man sollte eigentlich nur die körpereigenen Selbstheilungskräfte anregen. Und bei dem Punkt habe ich mich an etwas erinnert, was ich neulich über Steve Jobs gelesen habe, nämlich, dass der in der Frühzeit von Apple nur Äpfel und Karotten gegessen hat und deswegen der Überzeugung war, nicht duschen zu müssen.
Was? Karotten und Äpfel schützen vor Duschen.
Ja, tatsächlich hat er schrecklich gestunken und hatte dann irgendwann auch so eine leicht orangene Farbe, weil es halt nicht gesund ist, nur Äpfel und Karotten zu essen. Aber Steve Jobs hat diese Überzeugung von einem deutschen Reformbewegungs-Naturheilkundler aus dem 19. Jahrhundert, der Überzeugung war, dass man nur schlecht riecht, wenn man eben schlechte Dinge seinem Körper zuführt. Und wenn man dem nur gute Dinge zuführt, dann riecht man logischerweise gut im Umkehrschluss. Und das war die bestechende Logik, die dazu geführt hat, dass sich Steve Jobs sehr selten geduscht hat ursprünglich. Und die Theorie kommt von einem Pseudonaturheilkundler namens Arnold Ehret. Ehret kam aus St. Georgen in Freiburg im Breisgau. Und sein Vater war Landwirt und sein Großvater Tiermediziner. Das heißt, wir haben ja so die typische Familiengeschichte eines frühen Naturheilkundlers in Deutschland. Der studierte dann anschließend und war an der Schule als Lehrer tätig. 1887 wurde er zum Militär einberufen, aber dann wurde er relativ schnell wieder entlassen, weil eine Herzerkrankung bei ihm festgestellt wurde. Und dann ging es ihm zunehmend schlechter, nachdem die Herzerkrankung festgestellt wurde. Und 10 Jahre später hätten, nach seiner Aussage, 24 Fachärzte, die er angeblich konsultierte, eine unheilbar chronische Nierenentzündung festgestellt. Auf mehreren Reisen nach Berlin, Nordafrika, Südfrankreich und Italien meinte Ehret, dass Fasten und das Essen frischer Früchte seinen Krankheitszustand nachhaltig besserten. Na? Ist mal so Selbsterfahrung gemacht. Und um diese persönlichen Erfahrungen herum begann dann Ehret Ende des 19. Jahrhunderts eine eigene Ernährungstheorie aufzubauen. Im Jahr 1899 lernte er in Oranienburg, in unserer Oranienburger Kolonie, die industriekritische Lebensreformbewegung kennen und schloss sich den Vitalisten an, eine der Fraktionen dort, wo es darum geht, eben, dass der Mensch so eine Vitalkraft in sich trägt und man diese Vitalkraft fördern muss, damit man gesund wird. Man wird quasi krank, weil man eine gestörte Vitalkraft hat, sozusagen. Im Jahr 1909 erschien sein erster Artikel über den Stoffwechsel und das Fasten. Stoffwechsel übrigens auch eine Idee, die, glaube ich, auch die Reformisten ursprünglich mit zurückgeht. Ich bin mir ganz sicher, ob dieser Begriff, ob der in der Medizin etabliert war vorher, wahrscheinlich schon. Ich nehme es zurück. Er bezeichnete sich in seinem Buch als Fastenkünstler. Und ab dem 26. Juni 1909 fastete er angeblich 49 Tage und stellte damit einen Weltrekord auf, um Aufmerksamkeit für seine Theorien zu generieren. Sein Interesse an Früchten führte ihn vor Beginn des Ersten Weltkriegs mit dem Transatlantikdampfer über New York nach Kalifornien und ließ sich dann, weil der Erste Weltkrieg ausbrach, in Los Angeles nieder, weil er nicht mehr zurückkehren konnte. Und damit waren Ehrets Reformbewegungen von Oranienburg nach L.A. gereist. Und zwar schon 1914. Und haben sich dann dort festgesetzt und wurden verbreitet. Während Ehret in Deutschland quasi fast vergessen ist, hat er dort mit seinen Ernährungstheorien Erfolg. Ehrets Ernährungstheorien verstehen den menschlichen Körper ganz im Sinne des Expressionismus als Sauerstoffmaschine. Die Maschine benötigt zum Basisbetrieb nur Sauerstoff, deswegen kann man fasten. Alles Schleimige, schade ihr, Fleisch, Milch, Kartoffeln, Reis etc., also alles essen, was irgendwie schleimig sei in seiner Vorstellung. Der ideale Begleiter des Sauerstoffs war in Ehrets Vorstellung möglichst reiner Fruchtzucker, wie er in Obst vorkommt. Seine empfohlene Diät für jedermann ließ neben Obst nur Nüsse und solche Gemüsesorten zu, die keine Stärke enthielten. Sein 1911 geschriebenes Buch Kranke Menschen, der gemeinsame Grundfaktor im Wesen aller Krankheiten des Alters und des Todes, brachte diese Ideen auf den Punkt und wurde übersetzt ins Englische ein Bestseller in den USA. Ja,
vielleicht waren die tatsächlich laktoseintolerant oder hatten irgendwelche Allergien, vielleicht Glutenunverträglichkeit und haben tatsächlich da gemerkt, dass ihr Leben deutlich besser wurde, seitdem so oft das sich das haben. Ne?
Aber ich finde die Vorstellung sehr lustig, dass Steve Jobs Bücher gelesen hat mit dem Titel wie, Zitat, die schleimfreie Heilkost für alle, die gesund werden und gesund bleiben wollen. Oder, Zitat, allgemeiner Lehrbrief für Faste und Gesundesser mit Anweisung über schleimlose Diät. Also die Sache mit dem Schleim ist ganz, ganz prominent immer. Und dass Steve Jobs sich das angeschaut hat und gesagt hat, ja, das ist eine valide Theorie über den menschlichen Körper.
Daraufhin rum, ja. Ich finde Karotte.
Genau. Und Edith hatte riesen Erfolg und ist dann 1922 nach einem ausverkauften Vortrag über das Fasten vor seinem Hotel in Los Angeles rückwärts mit dem Kopf auf den Asphalt gefallen. Er litt einen Schädelbruch und starb wenig später an den Folgen mit 56 Jahren. Ja, aber das ist, finde ich, eine spannende Biografie eines Vegetalisten und ein Ernährungsspezialisten, die zu der Zeit kommen, also neue Diäten zu entwerfen, wird ein großes Deal zu der Zeit, mit der man großen Erfolg haben kann. Wir wollten euch erklären, wie sie gesund leben und warum sie krank werden. Und das dann quasi alles auf die industrialisierte Welt zu schieben und zu sagen, wenn ihr nur Äpfel und Karotten isst, dann werdet ihr auch wieder gesund sein. Spannend.
Und ist jetzt nicht so weit hergeholt wie andere Theorien, mit denen wir uns auseinandergesetzt haben. Gehe ich besser mit. Kann ich gut nachvollziehen.
Die schleimlose Diät gehst du mit. Okay,
ich finde. Ich liebe Grießbrei. Ich weiß nicht, ob das mit inbegriffen wäre.
Kartoffeln, Digga. Er verbietet dir Kartoffeln, weil die anscheinend schleimig sind. Ich weiß, was er mit seinen Kartoffeln gemacht hat.
Wenn man das nicht ganz so dogmatisch auslegt. Ich meine, wenn sie später sogar Tieresser aufgenommen haben in ihre Reihen, dann wird es nicht so schlimm sein, wenn ich ab und zu so einen Grießbrei verdrückt.
Zu Ende der Sicherheit.
Aber ich glaube, da kommt noch einiges mehr und ich überdenke gerade schon meine Entscheidung, mich denen anzuschließen.
die Homöopathie zum Beispiel und solche älteren Ideen. Zur Homöopathie haben wir übrigens zwei Folgen gemacht, hört euch die gerne separat an. Zu Hahnemann und so, der seine Ideen ja 100 Jahre davor formuliert hat, die werden dann auf einmal extrem populär in der Reformbewegung. Das heißt, wir haben auch eine Integration von älteren Konzepten, die dann auf einmal wieder aufleben und ein breites Publikum erreichen. Neben der Naturheilkunde fand ich als extrem spannendes Beispiel für die Reformbewegung und auch den politischen Wandel, der da immer mit drin steckt, die FKK-Bewegung. Freikörperkultur, Freunde. Badet ihr gerne nackt? Ja, und das ist ja schon so ein bisschen eine deutsche Spezialität. Die meisten anderen Länder baden jetzt nicht so offen nackt am Strand zusammen wie die Deutschen am FKK-Strand. Und das hat mich immer schon gewundert, warum das so eine deutsche Besonderheit ist und wo das eigentlich herkommt. Und der Ursprung steckt eben auch in der Idee, dass der Körper durch die ganze Kleidung und die ganze Moderne eigentlich von seinem natürlichen Zustand, nämlich nackt durch den Wald zu rennen, entfremdet ist und es wird deswegen krank werden. Und um gesund zu sein, muss man sich eben viel mit nackter Haut in der Sonne, in der frischen Luft bewegen. Und darüber wurde sich sehr früh schon beschwert auch. Der Münchner Theologe zum Beispiel, Franz Walter, beschwerte sich 1910, Zitat: Wir erleben es, dass eine Bewegung durch die modernen Großstädte geht, welche offen eine Propaganda großen Stils für die Einführung der unverhüllten Nacktheit in das gesellige Leben betreibt, mit Hilfe einer Agitation, einer Literatur und Presse, welche in Wort und Bild die Nacktheit verherrlicht, empörte sich der Theologieprofessor in seiner Abhandlung. Seines Erachtens war es nicht mehr nur bei Worten geblieben. Zitat: Es ist eine Propaganda der Tat, man ist zur Verwirklichung dieses Ziels übergegangen. Ich finde es spannend, wie dieser Theologe über die FKK-Bewegung redet, wie zu der Zeit andere Leute über den Faschismus reden oder wie 10 Jahre später über den Faschismus geredet werden wird, sozusagen. Die Begrifflichkeiten mit der Propaganda der Tat und so haben mich da schon sehr dran erinnert. Und leider ist es auch oft personell protofaschistisch und nicht nur in dem, was die Gegner über sie schreiben. Denn die sich selbst als Lichtkämpfer, Nudisten oder Anhänger einer Naturismus-, Nacktkultur- oder Schönheitsbewegung bezeichneten Menschen haben ihren offiziellen Namen, den wir heute noch kennen, FKK, erst 1925 bekommen, also tief in der Weimarer Republik. Und der Name wurde von Heinrich Pudor erfunden, einem der Pioniere der Naturismusbewegung und gleichzeitig einem erklärten Antisemit und völkischen Nationalist. Der mit dem Schlachtruf zurück zur Natur eben versucht hat, gegen die Zwangsmoral der wilhelminischen Gesellschaft anzukämpfen, die in seinen Augen neurotisch und krank geworden war. Also auf jeden Fall eine sehr neurotische Gesellschaft, da würden wir, wenn wir heute zurückschauen, noch wahrscheinlich zustimmen. Zitat von Pudor: Wir wollen es nicht leugnen, ein nackender Mensch ist für die Menschen unserer Zeit eine Geschmacklosigkeit und wirkt wie ein Schlag ins Gesicht. So unnatürlich sind wir geworden. Die völkische Form des FKK griff Inhalte der Lebensreformer auf und verpflanzte die dann in ihre eigene esoterisch-völkische Ideologie, die da ja irgendwie auch am Rand der Lebensreformbewegung mitgewabert ist. Im Vordergrund stand auch hier der Körper, den Körper gesund zu halten, allerdings dann explizit den volksdeutschen Körper. Und nur durch Sport, gute Ernährung sowie die Stählung des nackten Leibes in Wind und Wetter könnte dieser Volkskörper gestärkt und auf mögliche Kriege vorbereitet werden. Es gab auch sozialistische FKK-Verbände, ne, aber die haben eben nicht das Wort FKK geprägt. Das war unser guter Herr Pudor, der dann auch später im Dritten Reich noch Karriere gemacht hat. Die FKK-Bewegung war nicht die einzige, bei der es völkische Untertöne gab, beziehungsweise die dann ab den Ende des Ersten Weltkrieges zunehmend völkisch unterwandert wurde, sondern auch die vielbesungene Jugendbewegung und die Wandervögel waren da nicht ganz sicher. Was wisst ihr denn über die Wandervögel? Habt ihr da ein Bild im Kopf oder habt ihr über die mal was gehört? Der Begriff Wandervogel schwirrt ja ein bisschen durch die Gegend.
Ja, wir haben es, glaube ich, kurz bei der Ariosophen-Folge angeschnitten. Das war eben auch so eine Bewegung, die eine Rückkehr zu einer Kultur gefordert hat, durch die Dörfer gezogen ist und Lieder gesungen hat und also all diesen romantischen Idealen nachgehangen hat. Und aus dieser Bewegung hat sich dann auch eben die Ariosophie entwickelt. Also Guido von List war, glaube ich, in seinen Jugendjahren Mitglied. Und ja, aber genau über die Inhalte weiß ich nicht Bescheid.
Bei dem Wandervögels, also Jugendbewegung, sagt es ja schon so ein bisschen, da ging es eben speziell um die Jugend. Und die ursprüngliche revolutionäre Idee der Wandervögel, haltet euch fest, war es, dass Gymnasiasten aus Steglitz wandern gehen ohne elterliche, ohne erwachsene Supervision.
Nein. Nein.
Das war die gesamte ursprüngliche Revolution. War das mal Steglitzer Gymnasiasten gemeinsam ein bisschen campen gehen wollten am Wochenende und das auch gemacht haben. So. Und zwar gründeten die am 4. November 1901 im Ratskeller des Steglitzer Ratshauses den Ausschuss für Schülerfahrten e.V. Und weil das nicht so romantisch und schon gar nicht nach Abenteuer klingt, haben sie es dann relativ schnell in der Wandervogel umbenannt. Jonas, lies uns doch mal die vier Zeilen aus dem Wandervogel-Gedichtlied vor. Die Zeilen hat der Dichter Otto Rockett 1851 geschrieben und es wurde dann relativ schnell zum offiziellen Lied der Steglitzer Wanderburschen.
Ihr Wandervögel in der Luft, im Ätherglanz, im Sonnenduft, in blauen Himmelswellen, euch grüße ich als Gesellen.
Ja, sowas haben die gesungen. Das war damals cool bei der Jugend, sag ich mal, um 1900. Tatsächlich, je mehr ich über die Jugend um 1900 gelesen habe, muss ich sagen, die scheinen mir sehr einfach zu beantworten. Also, wenn ihr mal eine Zeitmaschine habt und euch einfach cool fühlen wollt, empfehle ich euch allen, euch in so eine Jugendgruppe um 1900 zurück zu teleportieren. Ich verspreche euch, ihr seid instant cool, weil musikalisch, egal was ihr auf dem Handy habt, es wird sie beeindrucken. Ja, und das Vorbild von diesen Steglitzer Gymnasiasten wuchs dann ziemlich schnell auf eine Riesenzahl von Nachahmern überall in Deutschland. Und bald hatte die Bewegung fast eine halbe Million Mitglieder, die sich in regionalen Wandervögelbünden organisiert haben. Und ganz wichtig war den Wandervögeln von Anfang an, dass das kein Tourismus ist, der zu der Zeit ja auch langsam aufkam. Und ihre Wochenenden oder Ferien programmatisch was anderes waren. Das haben sie 1908 festgehalten. Jonas, bitte.
Es gibt zweierlei Wandern, als Tourist und als Wandervogel. Tourist ist, wer mit sportmäßigen, ästhetischen und anderen Ansprüchen an sein Gebiet herantritt. Sein Weg ist durch Führer und Gasthöfe bestimmt. Er will gutes Wetter, Aussicht, gute Bahnverbindung haben. Er will in seiner schlimmen Abart den Sonnenuntergang auf dem dazu bestimmten Berge sehen. Das alles brauchen wir nicht.
Ja, so ganz früher Hate hier schon gegen die Reiseführerbranche und gegen Leute, die mit Lonely Planet backpacken. Also das hätten die Wandervögel auf jeden Fall nicht gut geheißen, dass man da den Sunset Spot abends noch irgendwie aus dem Lonely Planet besucht mit den anderen Touris. Also ganz spannend, dass die ganz am Anfang des 20. Jahrhunderts sich schon so stark vom Tourismus abgrenzen und sagen, sie wollen was anderes. Sie wollen eine echte Naturerfahrung. Es geht ihnen nicht dazu, bei gutem Wetter irgendwo einen schönen Sonnenuntergang zu erleben, sondern sie sind aus anderen Gründen gemeinsam unterwegs, nämlich intensive Gemeinschaft und unmittelbare Naturerfahrung.
Das ist ja auch heute wieder im
Höhepunkt erlebte. Ja, das sind Sachen, die auf jeden Fall, das Entkommen aus der Großstadt und zurück zur Natur sind Dinge, die uns heute immer noch beschäftigen und die seit 120 Jahren auf jeden Fall ein konstanter Punkt sind, wenn man sich so Self-Help-Guides anschaut und andere, also auch die Empfehlungen für tägliche Bewegung und so, was wir heute haben, dass man sich in der Natur bewegen soll, dass wir unsere Gehirne ausruhen sollen, vom zu viel am Bildschirm sitzen, indem wir auf grüne Wälder schauen. Ne? All das ist da irgendwie schon angelegt. Den Höhepunkt hat diese riesige unabhängige Jugendbewegung dann kurz vor dem Ersten Weltkrieg am 11. 12. Oktober 1913 erlebt, als auf dem Hohen Meißner bei Kassel der erste Freideutsche Jugendtag durchgeführt wurde. Und da wurde die sogenannte Meißner-Formel auf den Punkt gebracht, die das Ganze quasi programmatisch festgehalten hat, was da der Wandervogel ist. Jonas.
Die Freideutsche Jugend will nach eigener Bestimmung, vor eigener Verantwortung, in innerer Wahrhaftigkeit ihr Leben gestalten. Für diese innere Freiheit tritt sie unter allen Umständen geschlossen ein. Zur gegenseitigen Verständigung werden Freideutsche Jugendtage abgehalten. Alle gemeinsamen Veranstaltungen der Freideutschen Jugend sind alkohol- und nikotinfrei.
Buh. Auch die Ablehnung von Alkohol und Nikotin und so waren da eben in der Reformbewegung generell große Themen und das sieht man hier eben auch bei der Jugendbewegung, die das nicht zu ihrem Naturverständnis gehört hat, dass man abends am Lagerfeuer noch ein Bier trinkt. Ja. Das ganze schöne Rumgewandere der deutschen Jugend wird durch den Ersten Weltkrieg so richtig rüde unterbrochen. Also bereits vor dem Ersten Weltkrieg gibt es so Fahrten nach Schlesien und so von ihnen. Also es gibt dann immer so programmatische Fahrten, wo dann die einzelnen Bünde Reisen organisieren und man reist dann durch Europa und so zusammen. Und da wird aber immer wieder auch so in so Grenzgebiete an die Ostgrenze des Deutschen Reiches wird dann gereist und so. Und das wird später nochmal in anderer Form wieder zurückkommen, sage ich mal. Der Erste Weltkrieg beendet dieses Experiment nachhaltig, denn viele von diesen jungen Wanderern werden als Soldaten an die Front eingezogen. Und nach dem Ersten Weltkrieg verändert sich das Gesicht dieser wandernden jungen Männer vor allem grundsätzlich, weil die zurückgekehrten Veteranen ganz andere Lieder singen, wie sie es vorher getan haben, und ganz andere Traumata und Weltanschauungen mitbringen und in diese Jugendgruppen integrieren. Ich habe von Otto Paust, der da auch dann dazugehört hat, zu diesen Bünden nach dem Ersten Weltkrieg, ein paar kurze Zeilen hier rausgezogen, um euch den Kontrast gedanklich klar zu machen zwischen diesen erquicklichen, wandernden Jugendlichen, die Naturerfahrung wollen und wer da zurückkommt aus dem Krieg.
Wir schauen fremd uns in der Heimat um, gehören nicht in Freude und Genuss, gehören nicht in Alltagsmenschentum. Um uns ist noch der kalte Todesgruß.
Ja, mit denen würden wir noch kämpfen. Wir haben zunehmend eine Unterwanderung, beziehungsweise die zurückgekehrten Veteranen übernehmen die Führung in den Bünden, weil sie als Autoritätspersonen anerkannt werden, weil ihre Erfahrungen im Krieg von den Jüngeren oft angehimmelt werden und ihnen eben das Soldatische und die Erfahrung im Krieg eben eine besondere Kredibilität gibt, die Gruppen anzuführen, wenn sie zurückkommen. Und damit sehen wir eine zunehmende Entwicklung von diesen Wandervogelbünden zu der bündischen Jugend in der Weimarer Republik, die immer mehr nach einem Führerideal organisiert wird, wo es immer weniger um dieses Naturerfahrungs- und diese romantische Proto-Hippietum geht und eben zunehmend um ja, politische Polarisierung in der Weimarer Republik. Man hat auch den Eindruck, es reicht jetzt nicht mehr wandern zu gehen, um dem Kaiserreich zu entkommen. Man muss auch politisch irgendwie eine Seite für sich beziehen. Das Ganze wird politischer aufgeladen. Bin ich jetzt in einem linken Wanderbund unterwegs oder eher in einem völkischen? Und um diesen Übergang von diesen Proto-Hippies, die wir im Kopf haben, wenn wir Wandervogel hören, zu so einer Art Proto-Hitler-Jugend haben, müssen wir uns das Leben des 33. Mitglieds des Wandervogels überhaupt anschauen, nämlich Hans Blüher. Also Mitgliedskarte Nummer 33 beim Wandervogel von der halben Million, der war ganz vorne mit dabei. Wikipedia schreibt über ihn. Jonas, würdest du uns das einmal vorlesen? Ich habe tatsächlich bei Blüher bin ich ein bisschen an meine Grenzen gekommen und am Ende, nachdem ich einiges gelesen habe, war ich der Überzeugung, dass die Wikipedia das ganz gut zusammenfasst.
Hans Erich Karl Albert Hermann Blüher war ein deutscher, antisemitischer und antifeministischer Schriftsteller und Philosoph. Als frühes Mitglied und erster Historiker der Wandervogelbewegung erlangte er in jungen Jahren große Bekanntheit. Teils interessiert aufgenommen, teils als skandalös empfunden und bekämpft wurden seine Ausführungen zu homosexuellen Aspekten im Wandervogelbetrieb, die Blüher bald darauf zu einer Theorie der männerbündischen Gesellschaft ausbaute. In der Übergangsphase vom Kaiserreich zur Weimarer Demokratie, atheistisch und zeitweise sozialistisch orientiert, entwickelte Blüher sich in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zum Protestanten, Antisemiten, Antifeministen und Monarchieanhänger. Er gilt als Vertreter der konservativen Revolution. Vom Nationalsozialismus wandte Blüher sich nach eigenen Angaben ab, nachdem er 1934 der SA-Führer Ernst Röhm auf Befehl Hitlers ermordet worden war.
Was sagt ihr dazu, Mimi? Was sagt ihr zu so einem Wikipedia-Eintrag?
Den hättest du mir auch gut schicken können. Ja, alles, womit wir uns hier im Podcast beschäftigen lassen.
Ja, alles in einer Biografie drin. Wir haben eine Person, die in der Übergangsphase vom Kaiserreich zur Weimarer Republik atheistisch und sozialistisch eher orientiert war als junger Mensch und eben ne, beim Wandervogel und der sich dann in den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg zum religiösen Protestanten, Antisemiten, Antifeministen und Monarchieanhänger entwickelt, in einer Zeit, in der die Monarchie passé ist. Und zur konservativen Revolution, was hier erwähnt wird, werden wir in der Folge, die wir bald aufnehmen, mal zu Ernst Jünger noch einiges genauer besprechen. Die konservative Revolution ist ein Konzept, ganz kurz, die gibt es eigentlich nicht. Das ist ein Konzept, das von dem Privatsekretär von Ernst Jünger erfunden wurde, um in der Bonner Republik nach dem Zweiten Weltkrieg den ehemaligen rechten Philosophen und Denkern eine Möglichkeit zu geben, zu sagen, wir waren keine Nazis, wir haben zur konservativen Revolution gehört. Also da haben wir die Geschichte, dass ein grundlagenschreibender Historiker selber Mitglied und personell beteiligt war und danach das Geschichtsbild in der deutschen Geschichte nachhaltig geprägt hat, indem er eine ganze Kategorie erfunden hat. Das wird spannend und wild bei Jünger werden. Nur um das mal hier in Frage zu stellen. Ne? Also, aber wenn wir dann darüber reden, Blüher wird da dazu gezählt zu dieser sogenannten konservativen Revolution. Und Blüher ist eben insofern auch spannend, weil er dann in seiner Philosophie der bündischen Gesellschaft die Theorie vertritt, dass nicht die Gesellschaft nicht auf der Familie basiert, sondern auf ihr entgegengesetzten Männerbünden. Also die Gesellschaft wird im Endeffekt durch homoerotische und homosexuelle Verbindungen zwischen Männern zusammengehalten in Blüher's Weltbild. Und seine hohe Wertschätzung mann-männlicher Homosexualität war zugleich mit einem massiven Antifeminismus und Antisemitismus verbunden. Juden und Frauen waren in Blüher's Perspektive das andere des Männerbundes, also das Gegenteil, von dem sich der Männerbund abgegrenzt hat.
Das ist mal eine Ansage.
Und das hat eben ganz konkret dazu geführt, dass Blüher sich in den Bünden dazu eingesetzt hat, Frauen auszuschließen und Mädchen. Und dass er war auch der hat die erste Geschichte des Wandervogels publiziert als Teilnehmer davon. Auch wieder so eine Geschichte, wo ein Mitglied selbst die Geschichte geschrieben hat und die danach prägend war auch für viele Jahre der Rezeption. Und Blüher Geschichte wird natürlich stark von seinem Weltbild auch irgendwie beeinflusst. Und in den frühen Schriften zeigt sich das, dass er in den Wandervogelzeitungen Artikel publiziert hat, in denen er einfach sich über Frauen lustig gemacht hat und warum die nicht fähig sein sollen, quasi Teil von dem Wandervogel zu sein und so. Blüthers Theorie war so einflussreich, dass Himmler daran geglaubt hat und später tatsächlich auch die Verfolgung von Röhm damit gerechtfertigt hat, dass er gesagt hat, Blüthers Theorie beschreibt im Endeffekt so eine Art homosexuelle Verschwörung gegen den Staat und dass quasi jeder Staat die ganze Zeit in Gefahr laufe, unterwandert zu werden von diesem homoerotischen, homosexuellen Männerbünden, die viel stärker seien als die Beziehung zur Familie und damit so eine ganz eigene, und Himmler hatte Angst vor, ja, vor allem, wenn er sich die SA-Führung angeschaut hat. Und das ist extrem spannend, wie weit diese Ideen dann tatsächlich, also auch die Nacht der langen Messer, wahrscheinlich abseits von realpolitischen Überlegungen beeinflusst haben. Ganz, ganz unglaubliche Abgründe, die sich da auftun, wenn man da tiefer gräbt. Auch Blüthers Philosophie ein Loch ohne Boden. Also da kann, wenn ihr euch zu gut fühlt, lest euch gerne mal ein Blüher-Buch im Detail durch. Es gibt ein spannendes Zeitzeugnis von einem 17-jährigen Jungen namens Gutenberg, der Ostern 1913 in sein Tagebuch, nachdem er bei einem dieser Treffen war, also 1913, gerade noch vor dem Ersten Weltkrieg, bevor das Ganze richtig ins Bündische rüberschwappt noch, der letzte Höhepunkt der eigentlich alten Wandervogelbewegung, schreibt er einen sehr spannenden Tagebucheintrag über Blüher in sein Tagebuch. Ist ein bisschen länger, aber denke ich, lohnt sich, weil er einen unglaublichen Einblick in die gedankliche Welt von einem 17-Jährigen um 1913 gibt.
Ebenso wie bei dem vorigen Fahrtenblatt will ich auch jetzt zum besseren Verständnis dieser Fahrten für spätere Zeiten ein paar Worte über meine Stellung zum Wandervogel niederschreiben. Worte, die nur für mich selbst bestimmt sind. Für meine Stellung zum Wandervogel ist vor allem Blüthers Geschichte der Wandervogelbewegung von großer Bedeutung. Und hier wieder besonders der dritte Teil dieser überaus scharfsinnigen Abhandlung, der Wandervogel als erotisches Phänomen. Er hat mir in einem Nu die Augen geöffnet und mich vieles deutlich sehen lassen. Ging doch meine Unwissenheit vor dem Lesen dieses Buches so weit, dass ich in meiner Dummheit Homosexualität von Homo gleich Mensch ableitete und mir gar nichts dabei dachte. Unter oder zwischen welchen der fünf Typen, die Hans Blüher aufstellt, ich mich selbst unterbringen soll, ist mir noch nicht ganz klar. Jedenfalls glaube ich aufgrund der Fahrten, die ich dann seit dem 16. H selbst führte, dass ich wohl ein wenig invertiert bin, wenn auch beileibe nicht voll invertiert. Kleine Mädchen gefallen mir immer noch. Ich habe dann für alle diese Fragen einen tüchtigen Lehrmeister in S. Fabus gefunden, von dem ich nachher ein Gedicht aufschreiben werde, das er mir gegeben hat. In ihm habe ich gleich ein interessantes Beispiel vor mir, an dem ich vieles lerne. Das Leben im e.V., dem ich nun als neugebackener Führer angehöre, ist ein sehr gemütliches, kameradschaftlich und liebevoll. Wie schon gesagt, habe ich alle Fahrten dieses Buches mit wissenden Augen gemacht und vieles gesehen, was ich leider nicht so ohne weiteres niederschreiben kann. Dem dritten Blüher stimme ich im Großen und Ganzen zu. Habe auch schon mit einer ganzen Reihe von Jungs Freundschaft gemacht. Sind ja auch hübsche Bengel darunter. Patzley, Siebert und so weiter. Soeben habe ich das alte Fahrtenbuch feierlich erbrochen und festgestellt, dass sich, wenn man von der natürlichen Entwicklung und Reifung absieht, im Grunde wenig verändert hat. Sodass ich auch jetzt mit einem ehrlich gemeinten Heil dieses neue Büchlein einleiten kann. Gegeben den zweiten Ostermond 1913, Viktor Gutenberg.
Ja, das Zitat zeigt halt vor allem, wie selbstverständlich Blüher war als Referenz und wie groß der Einfluss von Blüher war auch auf Leute, die er nicht persönlich getroffen hat, einfach nur aufgrund seiner Schriften und auf die Bewegung. Während die Wandervogelgruppen in der Vorkriegszeit meist locker miteinander kooperierende Netzwerke waren, wo es eben um Gemeinschaftserlebnis und Wanderfahrten, Urlaub und also nicht Urlaub als Tourist, sondern gemeinsame Wanderfahrten ging, wurde dann relativ schnell eine strengere Organisationsform gewählt, die sich durchsetzte und was das Leitbild des Bundes hatte. Der Begriff Bund war bisher eher undifferenziert benutzt worden und wurde jetzt aber zunehmend präzis definiert. Der Bund galt von nun an als eine Art in sich geschlossener Jugendstaat, wobei mit Jugend nicht mehr eine bestimmte Altersgruppe, sondern all jene Menschen gemeint waren, deren Tätigkeit, so hat es Walter Rathenau den Lesern der Zeitschrift Junge Menschen einen Brief zugerufen, in die Zukunft weist. Also jugendlich zu sein, wird um 1900 auch ein großer Trendbegriff und ein großes Thema. Da nicht nur die Faschisten sind von der Jugend fasziniert. Und es geht darum, dass in die Jugend die Zukunft ist. Wenn wir uns die Bevölkerungspyramiden des Kaiserreichs um 1900 anschauen, dann ist es eine Pyramide. Du hast ganz wenige alte Menschen und ganz viele junge Menschen. Also wirklich eine Pyramide. So, nach unten, breit aufgestellt. So sah damals die Gesellschaft aus und das war den Menschen schon auch klar. Die einzelnen Bünde waren hierarchisch aufgebaut und orientierten sich mehr oder weniger spielerisch an idealisierten männerbündischen Vorbildern, zum Beispiel an germanischen Stämmen, am mittelalterlichen Rittertum, an Kreuzritterorden, am Leben der Landsknechte und später in der Jugendschaft um 1930 auch an den Kosakenhorden, während das Wandervogelvorbild der wandernden Handwerksburschen eher zurücktrat. Also wir haben jetzt weniger diese alte Idee von diesen singenden Handwerksburschen, die Gymnasier, die so tun, als wären sie Handwerker, sondern jetzt sind es Jugendliche, die so tun, als wären sie Kreuzritter oder Kosakenhorden dann irgendwann. Wir haben also ganz viel, was die Jungs heute noch cool finden. Die hatten auch eine große Faszination mit Japan dann und mit den Samurai und mit Ninjas und so. Ganz, ganz modern auf eine Art und Weise. Aber wir sehen eben, dass da eben die Kriegsrückkehrer und Veteranen, die zunehmend die Führung übernommen haben, schon auch ein militärisches Ideal mitgebracht haben, das zunehmend eben auch die Vorbilder mit beeinflusst hat. Dann spielt man eben eher Kreuzritter. Ja. Und vorher ging es da eben ganz viel um individuelles Wachstum und laut Bühr um homoerotische und homosexuelle Beziehungen. Und danach ging es auf einmal ums Führerprinzip. Und eines dieser Beispiele war die Artamanen, die du tatsächlich erwähnt hast in deiner... jetzt wollte ich darauf zurückkommen. Jetzt war ich soweit mit mir. Ja, die wurden 1926 in München gegründet. Und gehen auf einen Aufruf des Publizisten, Achtung, Wilhelm Kotze Kottenrott und Bruno Tanzmann zurück. Wilhelm Kotze Kottenrott, was für ein Name. Und die Gesamtzahl von jungen Menschen, die sich als Atamanen bezeichnet haben und die da tätig waren, waren zwischen 25 und 30.000. Also das ist nicht nur so ein paar, sondern richtig viele. Und die Gruppe hatte so eine Agrarideologie. Es ging darum, zurück zu quasi so einem landwirtschaftlichen Dienst zu machen für das Volk. Die Nazis haben da später dann so ein Landprogramm draus gemacht, wo man aufs Land geschickt wurde, um Arbeitsdienste zu machen. Und hatten generell eine extreme völkische Blut- und Bodenideologie. Nach ihrem Selbstverständnis bedeutete Artam, Zitat, die Erneuerung aus den Urkräften des Volkstums, aus Blut, Boden, Sonne und Wahrheit. Und die Atamanen strebten eben an, in den deutschen Ostprovinzen möglichst autarken Gemeinschaft zu leben, ganz ähnlich wie unsere Eden-Gartenkolonie am Anfang. Ne? Also die Atamanen da schon auch als Nachfolger der Gartenkolonie auf eine Art. Und eben mit bäuerlichen Tätigkeiten einen Wall gegen das Eindringen und die Beschäftigung von polnischen Saisonarbeitern zur Erntezeit zu bilden. Also die Idee war quasi zu verhindern, dass die Saisonarbeiter rüberkommen, indem man die eigenen völkischen Jugendlichen da rausschickt, um die Arbeit zu machen.
Wahnsinn, wir sollten die rechte Jugend, die AfD-Jugendorganisation auch mal zum Spargelstecken oder Erdbeerpflücken schicken. Ey. Das ist ja besser aufgehoben als auf der Straße oder in irgendwelchen.
Genau, das ist die Idee dahinter. Ich weiß nicht, was ich davon halte. Also nicht feil davon. Und die wurden dann eben auch 1934 in die Hitlerjugend eingegliedert, genau wie alle anderen Bünde. Also diese ganzen Dinge, die haben dann, nachdem die Nazis 1933 Macht ergriffen haben, erst versucht, sich zu arrangieren und irgendwie einzugliedern. Und viele der Mitglieder der Bünde haben dann auch direkt Karriere gemacht in den Institutionen des Dritten Reiches. Einer der Profs, den ich an der Uni hatte, Professor Dr. Michael Wild, hat da spannenderweise was zu publiziert, nämlich ein Buch, das heißt Die Generation des Unbedingten, das Führungskorps des Reichssicherheitshauptamtes. Und da hat er eben die verschiedenen Biografien untersucht des Führungskorps im Reichssicherheitshauptamt und hat herausgefunden, dass da ziemlich viele Mitglieder des Wandervogels ursprünglich waren. Und er hat es folgendermaßen eingeordnet, Zitat, wer zwischen 1900 und 1910 geboren, die Stabilität des Kaiserreichs höchstens als Kindheitserfahrung, dagegen Krieg, Revolution, Nachkriegswirren und Hyperinflation des Jahres 1923 als entscheidende Prägung erlebt hatte, der war aber schwerlich von der Zukunftsfähigkeit einer bürgerlichen, demokratischen Gesellschaft zu überzeugen. Also die einfach den Generationspunkt, dass da extrem viele Leute die Weimarer Republik nicht besonders positiv in ihren Jugendjahren erlebt haben und dann bereit waren, in diesen Bünden auch sich einem Führerprinzip unterzuordnen und zu sagen, wir versuchen es jetzt völkisch. Ja, also und die Nazis haben das Ganze natürlich dann in der Hitlerjugend aufgehen lassen und sich das Ganze zunutze gemacht. Ja. 1936 wurde der Anspruch festgeschrieben, dass die Hitlerjugend ein Monopol hat auf die Erziehung der Jugendlichen außerhalb vom Haus, dass es keine anderen Organisationen mehr geben durfte. Und 1939 wurde dann der Dienst in den Staatsjugendorganisationen zur Pflicht erklärt. Und aus der Wandervogelbewegung wurden da eben konkret so die Fahrten, das Gemeinschaftliche, die Heimatabende, die Lagerfeuerabende, das Singetreffen und so übernommen. All die Dinge, die unsere Großeltern so positiv beleuchten, wenn sie über den Bund, ihre Zeit im Bund deutscher Mädel oder so erzählen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber meine Uroma hat immer sehr angetan von ihren Wander- und Singzeiten erzählt beim Bund deutscher Mädel, also dem Hitlerjugend weiblichen Äquivalent. Wir sind fast durch. Ich sehe, ihr seid ein bisschen erschöpft.
Ein wenig erschlagen von den ganzen Ausformungen, also von diesem Garten Eden hin über Naturheilkunde, bis wir natürlich wieder erst bei den Nazis gelandet sind. Ne?
Das war jetzt unweigerlich immer wieder bei den Nazis.
Das tut mir auch leid.
Ja, und die spezifische Strömung, die wir da eben überall sehen, ist so eine türkische Romantik, ne? Die dann eben auch 1930 Teil der nationalsozialistischen Ideologie wurde. Diese ganze Blut- und Bodenscheiße. Ja. Und bereits 1907 veröffentlichte ein Mann namens Richard Ungewitter eine Broschüre mit dem Titel Wieder nackt gewordene Menschen, die sich 100.000 Mal verkaufte, in der er behauptete, die von ihm empfohlene Praktiken seien, Zitat, das Mittel, mit dem sich die deutsche Rasse regenerieren und schließlich über ihre Nachbarn und die teuflischen Juden siegen wird, die darauf aus sind, der Nation Fäulniserreger in Blut und Boden zu injizieren. Holy fuck, dieses Zitat. Ja, und da geht's um eine vielverkaufte Broschüre der Reformbewegung. Da geht's ums Nacktsein. Da geht's nicht um Politik vordergründig. Aber wenn man dann ein bisschen tiefer schaut, dann geht's. Ich will das Zitat eigentlich nochmal vorlesen, weil es so dicht ist an schrecklicher Ideologie. Ja? Also, Nacktsein ist das Mittel, mit dem sich die deutsche Rasse regenerieren und schließlich über ihre Nachbarn die teuflischen Juden siegen wird. What the fuck? Ja. Und das Ganze, Heinrich Himmler war natürlich da ein riesen Fan von, klar, wen wundert's. Und ich bin auch ein bisschen fertig. Der nationalistische Arzt Fedor Fuchs gründete den Bund für deutsche den Bund für freie Körperkultur, FKK. Dann offiziell nochmal neu in der Nazizeit hielt öffentliche Vorträge über die heilende Kraft der Sonne am nordischen Himmel, die allein das Kriegervolk stärke und heile. Und die ganze Reformbewegung und Jugendbewegung wurde aber nach dem Zweiten Weltkrieg größtenteils als unpolitisch dargestellt. Das ist auch das Bild, was ich immer im Kopf hatte vom Wandervogel und solchen Sachen. Ne? Und daran liegt unter anderem, dass viele der Veteranen aus der Jugend- und Wandervogelbewegung später selber die Geschichte geschrieben haben. Also es gab einen Historiker, Christian Niemeyer, der 2013 in so einer dreibändigen Dokumentation belegt hat, Nee, der belegt hat, dass die dreibändige Dokumentation, die Werner Kind in den 60er und 70er Jahren herausgegeben hat, eben einer der Historiker, der das nachhaltig bestimmt hat, dass in diesem Grundlagenwerk die NSDAP-Mitgliedschaft wesentlicher Akteure schlicht und einfach ausgelassen wurde. Und im Epilog von seiner Untersuchung hat Niemeyer dokumentiert, dass 66, dass es von den 66 Personen, die dargestellt werden, in dieser großen Grundlage, diesem großen Grundlagenwerk zur Jugendbewegung, nur 6 nicht in der NSDAP waren. Also von 66 Leuten, die behandelt wurden, waren 60 NSDAP-Mitglieder. Und dann ist es halt einfach schon bewusste Geschichtsfälschung. Dann ist es nur mal, ich habe bei einem vergessen zu erwähnen, dass er in der NSDAP war. Dann sind halt ein Großteil der Leute, die besprochen wurden, NSDAP-Mitglieder gewesen und es wurde nicht mehr erwähnt. Niemeyer selber schreibt dazu, Zitat, so gesehen schließt sich der Kreis. Eine Wanderung, die 1897 mit der Böhmerwaldfahrt der Steglitzer Wandervögel vergleichsweise harmlos begann und nach 1918 antislawisch und irredentisch aufgeladen wurde, endete mit dem deutschen Überfall auf Polen vom 1. September 1939.
Fatalistisch.
Ja. Ganz schön mieser Kreis, der sich da schließt, muss ich sagen. Um jetzt noch auf eine bessere Note zu enden, habe ich ein kleines Schmankerl für euch am Ende noch. Denn diese ganzen Reformbewegungsleute, Diefenbach und so, kommen ja einem ganz schön proto-hippie-mäßig vor. Ja, mit ihren Sandalen und ihrem Vegetarismus. Und ihrer Ablehnung der Monogamie und so weiter. Tatsächlich in den 1960ern die Hippies aufkamen, erkannten darin manche Kommentatoren die neue Jugendbewegung in Anführungszeichen. Und nicht wenige der Praktiken der Jugend- und Reformbewegung fanden in den alternativen Milieus der 70er und 80er Jahre wieder neue Anhänger und ein großes Revival, wie wir bei den Ideen, die in Jobs in den 60er und 70er, 70er und 80ern danach hingen, eben auch sehen, dass es dann so Persönlichkeiten beeinflusst hat. Und spannender war, also, ja, und das Spannende ist, dass es eben bei all diesen ideologischen Gemeinsamkeiten von der freien Sexualität, FKK, der Siedlung auf dem Land, den alternativen Haartrachten und den Kleidungsstilen, der Kritik einer modernen Gesellschaft und dem Streben nach Gemeinschaft und so, und natürlich auch dem politischen Radikalismus, dass sich da auch eine persönliche Überschneidung gab. Nämlich neben Arnold Ehret wanderten auch andere bekannte Protagonisten der Reformbewegung wie Bill Pastor und Benedikt Lust Ende des 19. Jahrhunderts bis dann in die Mitte des 20. nach Kalifornien aus, wo sie dann die spätere Hippie-Bewegung auch personell mit stark beeinflussten. Also Arnold Ehret war ja vor Ort und hat allen Leuten erzählt, was sie essen dürfen und was nicht. Und eine Gruppe, die sich selbst Nature Boys nannte, ließ sich als Kommune in der kalifornischen Wüste nieder. Also eine Kommune von deutschen Reformbewegungsleuten. Und ein Mitglied dieser Gruppe, Eden Abes, schrieb den Song Nature Boy, der 1947 von Nat King Cole aufgenommen wurde. Und dann dazu geführt hat, dass in den 50er Jahren auf Basis von diesem Song die Zurück zur Naturbewegung popularisiert wurde, weil dieser Song ein Riesenerfolg war. Und schließlich gelangen einige von diesen Nature Boys aus dieser Kommune, darunter auch der Künstler Gypsy Boots, 1967 nach Nordkalifornien, rechtzeitig, um für den Summer of Love persönlich in San Francisco anwesend zu sein. Das heißt, einige der Reformbewegungsmitglieder haben den Summer of Love auch noch in Person miterlebt, um euch da ein bisschen einen positiveren letzten Outlook zu geben. Jetzt ein schönes letztes Bild. Ich würde Jonas bitten oder Mimi, einmal den Liedtext von Nature Boy vorzulesen. Der ist ganz, ganz kurz, um unsere Hörer und Hörerinnen in den Abend oder in ihren Tag zu verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, bewertet uns gerne, teilt unseren Podcast. Wir haben Patreon, da könnt ihr uns unterstützen. Und ansonsten bis nächste Woche und Jonas liest euch raus aus der Folge.
There was a boy, a very strange, enchanted boy. They say he wandered very far. Very far over land and sea, a little shy and sad of eye, but very wise was he. And then one day, a magic day, he passed my way, and while we spoke of many things, Fools and kings, this he said to me, the greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.
Wunderschön.
Wunderschön. Schönes Ende. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal.